zwischen Hamburg und Haiti.
Die Osterinsel, polynesisches Erbe in Südamerika. Eine Sendung von Julio Segador, ARD-Korrespondent in Buenos Aires.
Patricia Huque bewegt den kleinen Kompass vorsichtig über den großen, runden Stein. Die Kompassnadel spielt verrückt, dreht sich wie wild im Kreis. Tepito o Tehenua nennen die Einheimischen diesen Stein, den Nabel der Welt.
Tepito o Tehenua, dieser Punkt hier auf der Osterinsel ist für uns der Nabel der Welt. Von hier aus haben wir die größte Entfernung zum Festland im Osten, also zum südamerikanischen Kontinent. Und gleichzeitig die weiteste Entfernung nach Westen, zu einer vor Tahiti vorgelagerten Insel, nämlich Mangareva. Der Stein ist magnetisch. Eigentlich ist hier zum Meer hin Norden. Aber was passiert? Zunächst zeigt die Nadel nach Norden, aber wenn ich den Kompass bewege, beginnt sich die Nadel zu drehen. Dann ist der Norden überall.
Am Nabel der Welt, direkt am Meer gelegen, ist der Legende nach Wotu Matua irgendwann zwischen dem 4. und 8. Jahrhundert als erster Mensch auf die Insel gekommen. Wotu Matua, ein sagenumwobener König, der auf der Suche nach neuen Territorien vermutlich von den Marquesas-Inseln aufbrach und 4000 Kilometer weiter östlich, nach wochenlanger Überfahrt auf dem wilden Pazifik, in Rapa Nui anlegte, der Osterinsel, die seit 124 Jahren zu Chile gehört. Schon damals, bei der Ankunft von Wotu Matua, soll Tepito o Tehenua, der mächtige magnetische Stein, so groß wie ein Bierfass, eine Rolle gespielt haben, erzählt Patricia, die für die Inselverwaltung arbeitet.
Es heißt, dass dieser Stein zusammen mit anderen dazu gedient hat, die Schiffe zu beschweren. Das waren ja leichte Holzboote. Und dieser Stein soll auf dem Schiff von König Wotu Matua und seiner Schwester gewesen sein. So ist es mündlich überliefert. Dafür gibt es keine Beweise. Aber es stimmt schon, der Stein ist ziemlich ungewöhnlich.
Mehr als 1000 Jahre später kommen in Rapa Nui wieder Schiffe aus anderen Teilen Polynesiens an. Nicht weit von Tepito o Tehenua werden sie anlegen. Die Einwohner der Insel erfahren es aus dem Radio. Rapa Nui hat nämlich eine eigene Rundfunkstation, Radio Manukena.
Radio Manukena ist das wichtigste Kommunikationsmittel auf der Insel. Es gibt keine Tageszeitung. Alles, was von Bedeutung ist, erfahren die Menschen aus dem Radio, in ihrer Sprache, die so heißt wie die Insel und ihre Einwohner, Rapa Nui. Der Moderator berichtet, dass mehrere Schiffe aus Neuseeland auf dem Weg zur Insel sind. Nach wochenlanger Überfahrt sollen sie in den nächsten Tagen auf Rapa Nui anlegen. Radio Manukena informiert über die Flüge zur Insel, über die Gezeiten, über das Wetter. In jedem Haushalt, in jeder Kneipe läuft das Programm. Und jeder, der etwas zu sagen hat, dürfe vors Mikrofon, sagt Radiochefin Catalina Tucci.
Während der Woche berichten alle Institutionen der Insel im Radio über Neuigkeiten. Außerdem haben wir eine ganze Reihe von Kultursendungen. Jeden Sonnabend zum Beispiel eine, die komplett in der Rapa Nui-Sprache ist. Die Insel hat schon einige Besonderheiten, ihre eigene Musik, ihre eigenen Tänze. Für die jungen Leute hier ist das Radio so wichtig wie für andere ein iPod. Sie haben ja auch ihr eigenes Programm.
Auch bei Luz Sasso läuft das Radioprogramm den ganzen Tag. Luz Sasso ist die Bürgermeisterin der Osterinsel. Wie die anderen Politiker von Rapa Nui setzt sie darauf, dass die polynesische Kultur auf der chilenischen Insel erhalten bleibt und gelebt wird. Eine Kultur, die mehr sei als nur Folklore für die Touristen, meint Luz Sasso.
Eine Rapa Nui zu sein, heißt nicht, dass wir mit Federn rumlaufen. Rapa Nui zu sein heißt vielmehr, unsere Kultur zu leben, sie zu schätzen und sie auch weiterzugeben. Wir Polynesier leben mitten im Pazifik. Wir sind das Eingangstor zum asiatisch-pazifischen Raum und nach Südamerika. Für uns hat das eine große Bedeutung. Wir sind in der Mitte.
Rapa Nui, die Osterinsel, gilt als die einsamste Insel der Welt. Die nächsten Nachbarn auf der Insel Pitcairn sind 2000 Kilometer weit entfernt. Zum chilenischen Festland im Osten sind es 3700, nach Westen bis nach Tahiti 4100 Kilometer. Rapa Nui, eine Insel im pazifischen Niemandsland und doch strategisch eminent wichtig, meint Bürgermeisterin Luz Sasso, die mit einem Stift ein Dreieck auf ein Blatt Papier zeichnet.
Wir sind ein Scheitel des polynesischen Dreiecks. Es gibt Neuseeland, Hawaii und uns. Wir grenzen an die Antarktis und an Südamerika. Welches Land kann das schon von sich sagen? Chile hat durch uns ein 300 Seemeilen größeres Hoheitsgebiet. Die Osterinsel öffnet sich zum pazifischen Becken. Und wir sind UNESCO-Weltkulturerbe. Das alles macht uns strategisch ziemlich wichtig.
Doch nicht immer war die Osterinsel für Chile wichtig. Das südamerikanische Land annektierte Rapa Nui 1888. Die Erfahrungen der vielen Jahre unter chilenischer Herrschaft sind für die Inselbewohner nicht nur positiv. Bis 1967 herrschte das chilenische Kriegsrecht. Die Menschen durften ihr Eiland wegen der verbreiteten Lepra nicht verlassen. Die Rapa Nui waren Gefangene auf ihrer Insel. Viele haben das bis heute nicht vergessen. Erstaunlicherweise erst unter dem Diktator Augusto Pinochet billigte Chile der Osterinsel mehr Rechte zu, baute zaghaft den Tourismus aus. Bürgermeisterin Luz Sasso unterstützt die Zugehörigkeit zu Chile. Sie verlangt aber größere Anstrengungen von der Regierung, um das polynesische Erbe zu pflegen.
Nosotros somos chilenos. Y hay que agradecer.
Wir sind Chilenen und wir müssen dafür dankbar sein, dass Chile uns aufgenommen hat. Sonst würden wir vielleicht zu Frankreich oder Großbritannien gehören, das früher Neuseeland als Kolonie hatte. Aber es stellt sich dennoch die Frage, mit all unserem Potenzial, unserer strategischen Bedeutung, wieso kümmern Sie sich nicht besser um uns? Etwa wenn es um die Erosion der Böden oder um Investitionen geht. Wieso stellen Sie nicht mehr Mittel bereit, um unsere Monumente zu erhalten? Wir könnten als polynesische Volksgruppe so viel einbringen. Wir verstehen es nicht.
Wissenschaftler schätzen, dass auf der Osterinsel einst 15.000 bis 20.000 Menschen gelebt haben. Damals war das Eiland fast vollständig mit Palmen bedeckt. Dann holzten die Insulaner die Bäume ab. Dieser Raubbau an der wichtigsten Ressource endete in einer Katastrophe. Stammeskriege brachten die Rapa Nui an die Grenze der Ausrottung. Das Land versteppte. Die Erosion setzte der Osterinsel zusätzlich zu.
Bis heute. Wenn man über die Insel geht, kann man mit dem Fuß leicht die dünne Schicht Erde wegwischen und das blanke Vulkangestein freilegen. Die einzelnen Bäume, die in den vergangenen Jahren gepflanzt wurden, sind fast ausschließlich importierte Eukalyptusbäume. Die Osterinsel ist ein kahles, vom Wind gebeuteltes, raues Eiland inmitten des riesigen Pazifischen Ozeans. Eine borstige, weideähnliche Landschaft, durchsetzt von Gesteinsbrocken, die nicht sehr einladend wirkt. Abwechslung bieten nur die wenigen Vulkankrater. Sie heben sich deutlich von den Ebenen der Insel ab, auf denen an manchen Stellen Pferde grasen.
Nirgends auf der Insel ist das polynesische Erbe auf Rapa Nui so greifbar wie an einem dieser Vulkankrater in Ranu Raraku. Aus diesem Steinbruch an einem Hang des vor 300 Millionen Jahren erloschenen gleichnamigen Vulkans stammen die kolossalen Steinfiguren, für die die Osterinsel weltberühmt ist, die Moai. In Ranu Raraku wurden die Steinkolosse in Jahrhunderten aus dem Felsen geschlagen. Knapp 900 Moai gibt es auf Rapa Nui. Fast 400 von ihnen liegen noch heute verstreut im Steinbruch. Riesige, steinerne Figuren aus Tuffstein mit übergroßen Köpfen, die auf den Rümpfen aufgesetzt sind.
Unmittelbar unter dem Bauchnabel enden die Steinkolosse. Patricia Huquet klärt auf, wer die Moai waren.
Sie sind unsere Vorfahren. Die Baumeister der Moai hofften, durch die Kolosse ihren Göttern nahe zu kommen. Sie waren quasi ein Bindeglied. Wie dies genau geschehen sollte, wussten sie aber vermutlich selbst nicht. Wir glauben, dass sie mit den Steinfiguren bestimmte Vorfahren ehren wollten.
Die Moai in Ranuraraku sind mehr oder weniger fertiggestellt. Manche Statuen stehen rund um den Kraterrand und an den inneren Hängen. Einige sind ins Erdreich eingegraben. Warum sie nie abtransportiert worden sind, ist nicht bekannt. Andere der tonnenschweren Figuren liegen am Boden. Die abgebrochenen Köpfe lassen erahnen, mit wie viel Wucht die Kolosse umgefallen sind. Manche Rapa Nui nennen Ranuraraku auch den Friedhof der Moai. Die ältesten Figuren sollen mehr als 1000 Jahre alt sein. Hunderte von Menschen müssen einst mitgeholfen haben, die Kolosse aus dem Felsen zu schlagen. Es muss eine harte und gefährliche Arbeit gewesen sein, ahnt Patricia Huque.
Die Figuren wurden vom Mutterfelsen abgeschlagen. Dann rutschte der Moai über einen Abhang nach unten. Wenn das schief ging, bestand die Gefahr, dass die Leute, die an der Rampe standen, überrollt wurden und starben. Wenn wir diese Arbeit in der heutigen Zeit mit unseren Werkzeugen machen müssten, hätten wir unsere Schwierigkeiten damit. Sie aber hatten als Werkzeug nur ihren Toki, einen Stein aus hartem Basalt, mit dem sie hämmerten. Unglaublich. Sie benötigten etwa 8 Monate, um einen Moai fertigzustellen.
Knapp 900 Moai gibt es auf Rapa Nui. Sie sind verstreut über die ganze Insel. Wie die tonnenschweren Steinkolosse über das unwegsame Gelände transportiert wurden, ist ebenfalls nicht bekannt. Die vielen Theorien befeuern aber den Mythos der Osterinsel. Es ist ein Rätsel, das bis heute nicht gelöst ist.
16 Millionen Honigpalmen wuchsen früher auf der Insel. Als die ersten Seefahrer im 18. Jahrhundert auf die Osterinsel kamen, stand kein einziger Baum mehr. Haben die Rapa Nui die Palmen abgeholzt, um die Moais auf Schlitten zu transportieren? Weshalb blieb keine einzige Palme stehen? Wissenschaftler fanden Kohleschichten im Boden. Fackelten die Rapa Nui ihre Insel einst großflächig ab? Es gibt keine Antworten auf all diese Fragen. Die Moai bleiben die einzigen stummen Zeugen einer Kultur, die fast verschwunden wäre. Sklaverei und von Seefahrern eingeführte Krankheiten führten dazu, dass 1877 nur noch 111 Einwohner auf der Osterinsel lebten. Die polynesische Kultur auf Rapa Nui wäre um ein Haar untergegangen.
Sonja Haua kämpft sich durch das dichte Gebüsch. Die kleine Frau ist Archäologin. Auch sie beschäftigt sich mit der Kultur ihrer Vorfahren. Für sie ist die Osterinsel ein einzigartiges Freilichtmuseum, das bisher nur einen Bruchteil seiner Geheimnisse preisgegeben hat. Sonja Haua untersucht gerade 2 Meter hohe Steinhaufen, wie sie auf der Insel überall zu sehen sind.
Rompieron la roca.
Diese Puku, wie die Steinhaufen heißen, dienten einst dazu, die großen Vulkansteine zu brechen und zu zerkleinern. Die Rapa Nui nutzten kleinere Steine als Keile. Durch den dabei entstehenden Druck brachen die größeren Brocken. Die Rapa Nui, die das Holz als Lebensgrundlage verloren hatten, wandelten sich immer mehr zu einer Gesellschaft, in der die Steine im Mittelpunkt standen.
Das war ein Prozess, eine Evolution. Ich finde es bewundernswert, wie sie sich angepasst haben. Man darf nicht vergessen, die Insel war voller Bäume. Dann verwendeten sie das Holz und kümmerten sich nicht um neue Pflanzungen. Sie nutzten das Holz, bis nichts mehr da war, bis es nur noch Steine gab. Und wie sie die Bäume genutzt hatten, nutzten sie nun die Steine. Sie konnten ja nirgends hin. Lebten hier mit dem Einzigen, was sie hatten, Steine. Und sie mussten überleben. Ich vergleiche die Holzproduktion immer mit der Steinproduktion.
Y de ahí que siempre comparo la producción de madera con la producción de piedra.
Da es auf Rapa Nui irgendwann kein Holz mehr gab, mussten sich die Vorfahren von Sonja Haua mit den Lebensverhältnissen auf der einsamen Insel im Pazifik zurechtfinden. Die Insel zu verlassen war nicht möglich. Sie konnten aus Mangel an Holz ja keine Boote bauen. Ihr Leben drehte sich immer mehr um die Steine. Die Rapa Nui wurden zu einer Steingesellschaft.
Die Osterinsel ist übersät mit Steinen, die zwei große Vulkanausbrüche vor Millionen Jahren über das Eiland schleuderten. Die Menschen auf Rapa Nui gehen mit den Steinen bis heute respektvoll um, insbesondere mit den Moai, den steinernen Kolossen, die die Insel zu beschützen scheinen.
Partystimmung auf der Osterinsel. Die Menschen sind aufgekratzt. Auf der Bühne spielt eine Band. Auf dieses Fest freuen sich die Rapa Nui das ganze Jahr. Es ist Tapati-Zeit. Jedes Jahr im Februar finden auf der Osterinsel Wettkämpfe statt, die etwas ungewöhnlich sind. Zwei Wochen lang tauchen die etwa 5000 Einwohner und einige wenige Touristen tief in die polynesische Vergangenheit der Osterinsel ein. Auch die Gouverneurin Carmen Cardinali fiebert jedes Jahr auf dieses Fest hin.
Tapati wird immer im Februar ausgetragen. Das Fest dauert zwei Wochen. Dabei werden alle Sportarten unserer Vorfahren gezeigt. Es ist eines unserer wichtigsten Kulturgüter. Die Regierung unterstützt es, damit es sich möglichst lange hält.
Stimmungsvoll geht es zu vor jedem der Wettkämpfe. Die Kontrahenten stehen im Kreis, sehen furchterregend aus. Ihre Körper sind nackt bis auf einen kleinen Lendenschurz. Die Haut ist bemalt mit braunen und weißen Mustern. Aggressive Ausrufe und martialische Grimassen gehören ebenso zum Ritual. Chetupati ist ein erfahrener Tapati-Kämpfer. Auch er bringt sich in Stimmung mit dem kriegerisch anmutenden Ritual.
Wir ehren hiermit unsere Vorfahren. Sie sollen auf uns aufpassen, damit es keine Unfälle gibt, auf dass der Wettkampf einen guten Ausgang nimmt und wir heil und gesund ins Ziel kommen.
Die Disziplinen sind ungewöhnlich. Es werden Wettrennen auf Bambuskanus ausgetragen, ein Triathlon in einem Vulkankrater, bei dem man unter anderem 40 Kilo schwere Bananenstauden im Höchsttempo und barfuß durch die Vulkanlandschaft tragen muss. Und es gibt Hakapai, ein Bananenschlittenrennen. Es ist der beliebteste und spektakulärste Wettkampf beim Tapati. Auf den dicken Stämmen der Bananenstauden, die sie vorher selbst geschlagen und präpariert haben, jagen die Hopumanu, die Wettkämpfer, vom Kraterrand des erloschenen Vulkans Maungapui in die Tiefe. Eine rasante Abfahrt, die die Rapa Nui-Herzen höher schlagen lässt.
Das ist ein extremes Gefühl. Man kann es kaum in Worte fassen. Man muss es fühlen.
Chetupati kennt keinen vergleichbaren Kick. Mit Tempo 100 jagen die Baumstämme hinunter, darauf die Wettkämpfer, die sich an dünnen Griffen an den Seiten des Stammes festhalten, so gut sie können, was nicht immer gelingt. Bei jeder Bodenwelle wird der Bananenschlitten nach oben katapultiert. Immer wieder gibt es Stürze mit Verletzungen.
Man muss sich psychisch und physisch gut darauf vorbereiten und man sollte auch Respekt haben vor dem Wettkampf. Die Geschwindigkeit, die der Stamm aufnimmt, ist nicht ohne. Man muss sich gut festhalten und bei jeder Bewegung des Stammes achtsam sein.
Anders als für die heutigen Wettkämpfer war Tapati früher kein Sport, sondern diente der Vorbereitung auf einen Krieg. Das sei inzwischen Gott sei Dank anders, meint Chetupati. Für ihn ist diese spezielle Verbindung zu den polynesischen Vorfahren elementar wichtig.
Wir danken unseren Vorfahren, damit sie dafür sorgen, dass der Wettkampf auch in Zukunft ausgetragen wird. Es wäre schön, wenn sich auch unsere Kinder mal den Berg runtertrauen und auf dem Stamm waghalsige Pirouetten drehen würden.
Die meisten der rund 5000 Einwohner der Osterinsel leben in Hangaroa. Es ist die einzige Stadt auf Rapa Nui. Sonst gibt es nur noch vereinzelte Siedlungen. Hangaroa hat nur wenige Straßen. Die Geschäfte verkaufen Souvenirs für die Touristen, kleine Moais aus Vulkangestein und hochwertige Holzschnitzereien. Es gibt keinen Billigtourismus. Wer auf die Insel kommt, leistet sich einen teuren Flug. Die Preise auf der Insel sind gesalzen, was nicht verwundert. Alles, was auf Rapa Nui zu bekommen ist, muss aufwendig aus Chile oder Tahiti eingeflogen werden.
Diktator Augusto Pinochet war 1974 der erste chilenische Präsident, der die Osterinsel besuchte. Und er war es auch, der mit Sergio Rapu zum ersten Mal einen gebürtigen Inselbewohner als Gouverneur einsetzte. Mit Sergio Rapu an der Spitze der Inselverwaltung, mit einem Politiker, der die Sorgen und Nöte der Bewohner nicht nur kannte, sondern sie auch in der Hauptstadt Santiago bei der Regierung vorbringen konnte, nahm die Osterinsel von Mitte der 70er Jahre an einen steilen Aufstieg. Carmen Cardinali ist eine der Nachfolgerinnen von Sergio Rapu. Sie ist die amtierende Gouverneurin. In den letzten Jahren musste sie sich immer wieder mit Inselbewohnern auseinandersetzen, die die Unabhängigkeit von Chile anstreben. Viel hält Carmen Cardinali von dieser Idee nicht.
In todo país existe dos o tres que sale con su teoría y con su pensamiento.
Im ganzen Land gibt es zwei oder drei Leute, die solche Gedanken haben. Aber man darf die Wünsche einiger weniger nicht mit dem Willen der Inselbevölkerung verwechseln. Der Osterinsel geht es gut. Uns geht es wirklich gut. Wenn wir auf der Insel etwas benötigen, bekommen wir es von der Regierung. Es ist überall auf der Welt so, dass einige wenige Unabhängigkeitsbestrebungen verfolgen. Wir sind Demokraten. Sie sollen denken, was sie wollen.
Jeden Sonntag ist Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche Santa Cruz im Zentrum von Hangaroa. Im 19. Jahrhundert kamen die ersten Missionare auf die Osterinsel und brachten den Polynesiern den katholischen Glauben. Zwischen 1937 und 1969 prägte der bayerische Kapuzinermönch Sebastian Englert die Kirchengemeinde. Er setzte sich damals nach Kräften dafür ein, dass Rapa Nui als Sprache der Menschen auf der Osterinsel erhalten bleibt. Sogar das wichtigste christliche Gebet, das Vaterunser, gibt es mit polynesischen Klängen in Rapa Nui. Gitarrist Tute Hame Pakarate ist stolz darauf, dass die Sprache seiner Ahnen im katholischen Gottesdienst so prominent vertreten ist.
Das polynesische Vaterunser ist sehr alt und wird auch auf anderen Inseln gesungen. Etwa auf den Marquesas oder Tahiti, auf Inseln, die uns unterstützen, dass unsere polynesische Sprache sich weiter verbreitet und uns miteinander verbindet.
Tute Hame Pakarati, der mit seinen dichten schwarzen Haaren und seinem roten Stirnband eher Jimi Hendrix als einem Kirchenmusiker ähnelt, ist ein Rapa Nui, der die Insel gern selbstständig und unabhängig von Chile sehen würde. Er engagiert sich als Musiker und als Künstler für diese Bewegung. Sein Traum ist ein vereintes Polynesien. Und dafür kämpft er manchmal mit subtilen Waffen. Ohne dass der chilenische Pfarrer es bemerkt, singen Tute Hame Pakarati und die anderen Kirchenbesucher ein Lied, in dem nicht Christus, sondern ein Moai angebetet wird.
Dieses Lied hat eine Textstelle, in der es heißt, gerade ist der größte Moai der Welt geboren. Keiner ist so strahlend wie er. Wir sind sehr stolz auf unsere Kultur. Sie ist anderen Kulturen gegenüber respektvoll und sie ist sehr spirituell. Sie hat ihre Wurzeln nicht im Katholizismus, sondern in unserer ureigenen Religion, die man bis heute in der Kunst, etwa in den Stein- und Holzfiguren, sowie in unseren Gesängen und Tänzen wiederfindet.
Musik
Die Sprache Rapa Nui ist das wichtigste polynesische Erbe. Gepflegt wird es auch in der Grundschule in Hangaroa. Dort lernen die Schüler neben Spanisch die polynesische Sprache. Vicky Aua steht in einem weißen Kittel vor den Schülerinnen und Schülern. Sie ist eine von 5 Lehrerinnen, die den Kleinen die Sprache der polynesischen Ahnen vermitteln. Noch vor 30 Jahren drohte Rapa Nui auszusterben. Nur die älteren Bewohner unterhielten sich in der Sprache ihrer Altvorderen. Die meisten Lehrer, die vom südamerikanischen Kontinent auf die Osterinsel kamen, beherrschten kein Rapa Nui. Vicky Aua, eine gelernte Medizintechnikerin, bildete sich fort und wechselte als Rapa Nui-Lehrerin an die Schule. Seither ist die polynesische Sprache, die problemlos auf Tahiti, Hawaii und in Neuseeland verstanden wird, lebendiger Teil des Unterrichts. Vicky Aua musste viele Widerstände überwinden, bis die chilenischen Behörden die Lehrpläne für den Rapa Nui-Unterricht genehmigten.
Eine Sprache hat eine eigene Herkunft, einen eigenen Wert für das Volk, für das Land, für die Gemeinschaft. Die Sprache gehört zu den Wurzeln, zur Kultur, ist Voraussetzung, um die Welt zu begreifen. Wir haben sehr unterschiedliche Lebensformen auf der Erde. Und das ist ja auch gut so. Damit können die verschiedenen Kulturen auch das Leben bereichern und vieles verbessern.
Vicky Haua gilt als kompromisslose Verfechterin einer eigenständigen Kultur auf Rapa Nui. Sie distanziert sich von der chilenischen Lebensform. Damit hat sie sich nicht nur Freunde gemacht. Vicky Haua hofft, dass die Rapa Nui-Sprache mit der Zeit mehr Einfluss auf das öffentliche Leben auf der Insel gewinnt, etwa in den Behörden.
Unsere Sprache muss gleichberechtigt sein mit der spanischen, gerade in den Institutionen der Insel. Sie darf nicht weniger wert sein. Das ist mein Traum.
Als Rebellin sieht sich Vicky Haua nicht. Einen lauten Separatismus, wie er vereinzelt zu hören ist, lehnt sie ab. Sie will lediglich, dass ihre Kinder und Enkel niemals vergessen, wo ihre Wurzeln liegen.
Ich möchte, dass meine Kinder, meine Enkel und das ganze Volk eine bessere Zukunft haben. Und zwar mit ihrer eigenen Sprache und Kultur. Das gibt mir Kraft. Wir dürfen das Erbe unserer Vorfahren niemals aus den Augen verlieren. Es ist unsere Zukunft. Dank dieses Erbes haben wir so viele Besucher, so viele Wissenschaftler. Deshalb haben wir Arbeit. Wir müssen dankbar sein für dieses polynesische Erbe. Und ich hoffe, dass die Schüler verstehen, dass auch wir unseren Nachfahren dieses Erbe erhalten müssen.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal die Osterinsel, polynesisches Erbe in Südamerika. Eine Sendung von Julio Segador, ARD-Korrespondent in Buenos Aires. Es sprachen Erik Scheffler, Monique Schwitter sowie Beate Rüsop, Svenja Pages, Corinna Hennig, Ingeborg Kalweit, Torwe Müller und Benedikt Strunz. Technik Sabine Suhr, Regie Karin Huxdorf, Redaktion Wolfgang Heinemann. Wenn Sie mehr über diese Sendung wissen wollen, klicken Sie auf ndr.de/zwischen Hamburg und Haiti, in einem Wort geschrieben.